Der größte Widerstand kommt im Moment von drei Ländern aus sehr unterschiedlichen Gründen. Nigeria, vor allem aufgrund der Gefährdung der Industrie, weil das Land überzeugt ist, der Weg der Zukunft darin besteht, aus der Abhängigkeit von Öl zu kommen und mehr in die Verarbeitung zu gehen. Und die EPAs würden dieser Verarbeitungsindustrie jetzt gefährden. Tansania ist das zweite Land. Industrialisierung spielt eine große Rolle auch in Tansania, aber auch der Bereich Ernährungssouveränität und überhaupt die Fähigkeit von diesem Land, aber auch von der Region insgesamt, frei zu agieren mit allen möglichen Weltregionen. Weil eine der Klauseln in den EPAs die Länder zwingt, sozusagen alle Handelsvorteile, die sie Drittländern gewähren, die einen gewissen Anteil am Welthandel haben, das betrifft zum Beispiel China, dass diese Vorteile auch für die EU automatisch gelten. Und Tansania macht auch geltend, dass Brexit eine Komponente ist, die berücksichtigt werden muss, weil durch Brexit die Länder sozusagen einen Anteil an Marktzugang zu Europa verlieren, aber zugleich ist die EU nicht bereit, diesen Anteil bei Marktzugang in Afrika zu reduzieren. Wenn das so ist, warum verhandeln die Länder? Ich würde sagen, es gibt einen großen Druck, vor allem von Unternehmen, die von Afrika aus produzieren für den europäischen Markt. Ich habe das Beispiel Kenia erwähnt. Das gleiche gilt für Ghana oder die Elfenbeinküste. Diejenigen, die dort Kakao, aber vor allem Bananen und andere Produkte kontrollieren, sie sind diejenigen, die so einen Druck gemacht haben auf die Regierung und die Lagen, wir brauchen diesen präferentiellen Marktzugang zur Europäischen Union. Andere Gründe sind, dass es natürlich eine schwierige Situation gibt in verschiedenen Ländern, in denen die politischen Eliten gleichzeitig auch die Hauptwirtschaftsakteure der Länder sind. Das heißt, sie haben auch eigene persönliche Interessen, weil sie auch am Zugang zum europäischen Markt interessiert sind. Und der letzte Grund kommt aus der postkolonialen Analyse. Es gibt in Afrika, und das sage ich ganz klar und deutlich, nach wie vor Eliten, die denken, dass gute Beziehungen zu europäischen Eliten wichtiger sind als die langfristigen Interessen ihrer Bevölkerung.
Und dann ist es ja so, Sie alle wissen ja vielleicht, dass dieses Jahr auch die G20-Gipfel in Deutschland stattfinden und dass Deutschland der Träger dieser Gipfelausrichtung ist. Und jetzt ist es so, dass Deutschland ja auch beschlossen hat, dass seine Präsidentschaft davon getragen ist, dass sie eine Partnerschaft mit Afrika oder eine Investitionspartnerschaft da auch stärken wollen. Also das ist auch Thema von diesem G20-Gipfeltreffen. Wie beurteilst du da diese Versprechungen, dass man jetzt auch im Zuge der Flüchtlingskrise versuchen will, da mit Afrika besser zusammenzuarbeiten? Eigentlich, weil man das Interesse hat, natürlich die Flüchtlingsströme irgendwie einzudämmen. Aber im Sinne auch, ob das nachhaltige Ansätze sind, die da vielleicht verfolgt werden oder zumindest angestoßen werden können.
Es gibt zwei Initiativen, die von in unterschiedlichen Ecken entstanden sind. Einmal den Marshallplan des Entwicklungsministeriums und einmal Compact for Africa vom Finanzministerium. Die erste Initiative von Herrn Müller, ich hatte nicht viel von den Parolen von Herrn Müller. Er ist gut darin, populistische Parolen zu deklamieren, die mit der Realpolitik gar nichts zu tun haben. Der Marshallplan für Afrika ist nichts als das, abgesehen davon, dass in der Analyse schon sehr seltsam ist, auf so einen Begriff zurückzugreifen, was in einem bestimmten historischen Kontext entstanden ist. Das ist, als ob man den ganzen Kontinent Afrika auf eine Nachkriegssituation zurückführen würde, aber die Probleme Afrika oder die Konstellationen in Afrika sind zu unterschiedlich, um nur auf das reduziert zu werden. Das Ganze, aber auch die andere Initiative vom Finanzministerium, für mich spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zunächst binnenpolitisch in Deutschland. Wir sind im Wahlkampfjahr und in diesem Wahlkampfjahr ist es wichtig zu zeigen, wir tun was gegen die Flüchtlingsproblematik. Und was tun wir? Wir wollen dafür sorgen, dass Perspektiven vor Ort entstehen in Afrika, damit die Leute dort bleiben, nicht zu uns kommen. Ob wir uns nach den Bundestagswahlen so stark über diese Initiative noch unterhalten müssen, habe ich meinen Zweifel. Das ist ein Wahlkampfzug sozusagen. Aber der zweite Grund, den müsste man ernst nehmen, es gibt zu viel Geld in der Welt, was nicht angelegt ist. Und dieses Geld sucht nach neuen Anlagemöglichkeiten. Land wurde entdeckt, das hat uns Land Grabbing gegeben als Produkt. Jetzt, wo es kaum Zinsen in Europa gibt, denkt das Finanzministerium, Privatkapital aus Deutschland könnte Gewinne in Afrika machen. Das ist eine der Motivationen dahinter, dieses Privatkapital zu ermutigen, dahin zu gehen, wo es Möglichkeiten gibt, tatsächlich Gewinne zu machen. Und im Gegensatz zu dem, was man oft erzählt, gibt es sehr gute Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen in Afrika.
Ja, wir sind alle Verbraucher und Konsumenten, geben unheimlich viel Geld aus. Und warum sollen wir mit unseren Ausgaben die Strukturen fördern, die von diesen EPAs profitieren? Wenn Sie mir sagen, dass das überwiegend europäische Firmen sind, die dann in den afrikanischen Ländern das produzieren, was wir dann uns einbilden, als afrikanische Güter hier zu kaufen. Ja? Oder die Kommunen haben alle vielfältige Partnerschaftsbeziehungen. Wir haben alle das Motiv, dort Entwicklungen zu fördern in diesen Partnerschaftskommunen. Und in Wirklichkeit, was fördern wir? Vielleicht ein bisschen Tourismus hier von unseren Funktionären und Politikern, aber ansonsten doch nicht die Entwicklung, die regional stattfinden muss und die wir hier auch nicht praktizieren. Also eigentlich müsste die Antwort auf eine verfehlte Globalisierungsstrategie sein, eine Regionalisierung hier und faire Beziehungen zwischen den Regionen hier und den selbstständigen Regionen dort. Und das wäre doch wahrscheinlich der richtige Ansatz für eine Revision dieser Freihandelsabkommen.
Wenn wir heute davon sprechen, dass diese Verträge nicht in dem Umfang umgesetzt sind, wie die EU das beabsichtigt hatte, hat das damit zu tun, dass eine große Mobilisierung stattgefunden hat in der Bevölkerung. Es waren Bauernverbände, Frauengruppen, Gewerkschaften, Studierenden, die in den Jahren vor allem zwischen 2002 und 2007, 2008 immer wieder auf der Straße waren, um gegen diese Abkommen zu demonstrieren. Und das hat dafür gesorgt, dass zunächst das Tempo der Verhandlungen viel langsamer wurde, als das von der EU geplant wurde. Und dass zum Beispiel bestimmte Themen ausgenommen wurden von der ersten Phase der Verhandlungen, zum Beispiel Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen und so weiter und so fort. Ich glaube, im Blick auf Widerstand kann man sagen, dass Europa sich einiges angucken kann in Afrika. Ich sage den Leuten, wir haben hier die Wallonen gefeiert für ihren 3 Tage Widerstand. Tansania und Nigeria leisten diesen Widerstand seit 15 Jahren, aber wir feiern sie nicht hier. Im Blick auf die Gefahren, was China angeht, zunächst der Unterschied besteht darin, dass eine große Offensive altbestehende Interessen, das ist das, was man auch berücksichtigen muss. Es ist nicht so, dass die Interessen, die Europa in Afrika hat, neu sind. Durch die Freihandelsabkommen, zum Beispiel durch das Verbot der sogenannten Exportsteuer, will man nur dafür sorgen, dass die Rohstoffe weiterhin billig kommen nach Europa. Aber sie kommen schon. Sozusagen ohne die Freihandelsabkommen kommen schon diese Rohstoffe nach Europa. Der Unterschied ist, China hat nicht diesen geschichtlichen Hintergrund und diesen geschichtlichen Zugriff auf solche Ressourcen. China kommt jetzt und das ist die Tatsache, dass China kommt, was Europa dazu bringt, solche Freihandelsabkommen zu gestalten, um die alten Interessen langfristig zu sichern. Also eine groß angelegte Offensive hat China nicht, China hat Verträge mit einzelnen Ländern, aber natürlich existieren auch die Gefahren, was diese Kooperation mit China angeht, dass die Rohstoffabhängigkeit verstärkt wird, weil auch da China an agrarischen, mineralischen und energetischen Rohstoffen interessiert ist. Wenn sozusagen von der Seite der afrikanischen Länder keine Strategien entwickelt werden, damit die Transformation vor Ort stattfindet, werden sich die gleichen Muster entwickeln, wie sie sich auch gegenüber Europa entwickelt haben. Die letzte Frage, Entwicklungshilfe. Ich beantworte die Frage so. Wenn wir in der Welt den Diebstahl beschränken, brauchen wir Entwicklungshilfe nicht mehr.